Guten Morgen. Mein Ton ist ein bisschen komisch, Ian, oder? Näher ran oder weiter weg? Gut. Ich möchte ja nicht, dass jeder Schmatzer gehört wird hier. Beim Nachdenken zum heutigen Sonntag ist mir ein Bild gekommen, das ist nicht sehr originell und ich habe keinen Anspruch auf Copyright, also auf Urheberrecht. Das hat wahrscheinlich jemand anderes schon vor mir. Und zwar ist mir das Bild gekommen, dass das Leben einer Autofahrt ähnelt. Und mancher denkt sich jetzt vielleicht, Autofahrt ist jetzt auch nicht unbedingt sehr zeitgemäß. Heutzutage gilt Auto eher, ist eher ein bisschen anrüchig. Und wen das stört, dass ich Auto sage, der möge immer, wenn ich Auto sage, Lastenrad oder sowas einsetzen. Das ist heutzutage, das müssen auch Boschler einsehen, die umweltfreundlichere Variante. Und damit gut. Also, warum Autofahrt? Es gibt Parallelen zum Leben. Vermutlich kommen euch selber schon welche. Man muss bei so einer Autofahrt nach vorne schauen. Ganz wichtig, immer in Fahrtrichtung schauen. Ich komme mir jetzt schon vor wie ein Fahrlehrer. Also, nach vorne schauen, was kommt da vorne auf mich zu? Sei es in der Stadt, auf der Autobahn, auf der Landstraße. Was muss ich beachten? Wird da der Verkehr langsamer? Kommt eine Baustelle? Muss ich bremsen? Muss ich wissen vorher? Reicht nicht auf dem letzten Meter? Dann gibt es einen Frontalaufprall. Und es gibt viele Beispiele dafür, warum es wichtig ist, nach vorne zu schauen im Auto. Ja, um einfach zu wissen, was zu tun ist in wenige Momente später. Und genauso ist es im Leben wichtig, nach vorne zu schauen, welche Termine kommen auf mich zu bei der Arbeit, ja, was muss erledigt sein bis zu einem gewissen Zeitpunkt, was steht privat an, habe ich einen wichtigen Termin, vielleicht meine Hochzeit oder sowas, oder was Banales wie den Einkauf. Es gibt Dinge, die man einfach vorher ein bisschen planen muss und wo man gucken muss, was steht an. Blick nach vorne. Gleichzeitig muss man im Auto auch immer ein bisschen im Jetzt sein, weil es ist nun mal notwendig, wenn eine Kurve kommt, dann auch gleich zu lenken und nicht zu gucken, wo die übernächste Kurve ist, wie man da lenken muss, sondern man muss sofort lenken, wenn eine Kurve kommt, als Beispiel. Und auch dazu gibt es natürlich eine Parallele zu unserem heutigen, zu unserem Leben außerhalb der Autofahrt. Wenn man im Jetzt ist, zum Beispiel ihr seid auch im Jetzt wie ich, jetzt ist Zuhören angesagt. Andere Jetzt-Zeitpunkte gibt es genug, wo man einfach gerade was tun muss. Ich muss jetzt gerade reden. Oder wenn man kocht, dann muss man eben gucken, dass man die richtige Reihenfolge gerade jetzt einhält. Da bringt es nichts, 2 Stunden nach vorne zu gucken, wenn irgendwie ein Gewürz jetzt in den Topf muss. Ja, das ist auch wichtig. Und zuletzt bleibt noch der Rückspiegel im Auto. Es gibt mittlerweile in jedem Auto 3 Rückspiegel, 2 außen, 1 innen. Und das betont ein bisschen die Wichtigkeit, auch in den Rückspiegel zu gucken. Also auf der Autobahn ist es sehr wichtig, dass man immer auch einen Blick hat, was ist hinter mir los. Wen habe ich überholt oder beziehungsweise was kommt von hinten? Kann ich jetzt ausscheren, um den LKW zu überholen? Also der Blick nach hinten, die Beobachtung des Verkehrs ist enorm wichtig. In Deutschland noch mehr als in den USA, wo alle gleich schnell fahren. In Deutschland kann es schon mal passieren, dass jemand mit 250 km/h anrauscht. Und das ist schon ganz gut, wenn man beständig so mit einem halben Auge im Spiegel einen Spiegel anschaut. Analog dazu ist natürlich auch wichtig für uns, in den Rückspiegel des Lebens zu schauen, zurückzublicken, was liegt hinter mir, was kann ich besser machen, was habe ich falsch gemacht, was will ich in Zukunft anders machen. Das nur als ein Beispiel dafür, warum der Blick zurück nicht unwichtig ist. Manche tendieren auch dazu, ein bisschen nostalgisch, wehmütig zurückzublicken. Was war früher? Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Also insofern gibt es da genügend Gründe, auch im Leben den Blick zurück zu wagen. Und vielleicht merken wir, wie das Leben, so die Autofahrt, hat ihre Tücken. Wenn man ein bisschen so zum falschen Zeitpunkt das Falsche gerade macht, kann es gefährlich werden. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn der Ehemann als Beifahrer wertvolle Tipps geben kann im Auto und natürlich umgekehrt. Persönlichkeitsbedingt liegt vielleicht jedem etwas anderes dieser drei Dinge mehr. Und wenn ich jetzt auf die letzten Tage zurückblicke, dann denke ich, uns als Gemeinde liegt vielleicht ein bisschen zu sehr am Jetzt, weil ich keine einzige richtige Meldung gekriegt habe für Zeugnisse nachher. Niemand wollte so ein bisschen nach vorne schauen vor ein paar Tagen, was wird am Sonntag sein, der Erik braucht vielleicht jetzt eine Nachricht von mir, ich habe eine halbe Meldung gekriegt, das will ich nicht unterschlagen, aber zeigt ein bisschen, viele von uns hier leben sehr im Jetzt und ich hoffe, dass das Jetzt nachher auch ein paar Zeugnisse bringt, ein paar Berichte. Persönlichkeitsbedingt. Gucken wir vielleicht lieber nach vorne, nach hinten oder sind ganz im Jetzt, so wie ein Säugling, dem es völlig egal ist, was hinten liegt, was vorne liegt. Wenn der Säugling jetzt Hunger hat, schreit es. Da kann man dem Säugling erzählen, freu dich schon mal, nachher gibt's Milch. Nein, das interessiert den Säugling nicht. Jetzt, sofort muss gestillt werden. So gibt es unsere verschiedenen Lebensphasen, aber auch unsere verschiedenen Persönlichkeiten. Und egal, welche Vorliebe wir haben, diesbezüglich, wie angekündigt, möchte ich heute den Blick in den Rückspiegel des Lebens mit euch tun. Es ist die letzte Chance in diesem Jahr, weil heute Abend schon ein bisschen der Blick nach vorne gerichtet wird zum Neujahr hin. Und so an den letzten Tagen des Jahres hat das auch Tradition. Wer gestern eine Zeitung aufgeschlagen hat, hat relativ sicher einen Jahresrückblick gesehen oder vielleicht vorgestern. In der Stuttgarter Zeitung war gestern mindestens zwei Seiten mit Jahresrückblick, ein Jahresrückblick mit jedem Tag einer Schlagzeile. Und die waren sogar farblich unterlegt, so konnte man sortieren, zu welchem Thema gehört welche Schlagzeile. Natürlich die Ukraine, jetzt der Krieg in Gaza und auch noch viele innenpolitische Themen. Und auffällig war natürlich, alle Themen waren entweder negativ oder maximal neutral. Also ein recht unangenehmer Blick zurück, was die Zeitung angeht. Die Frage ist natürlich, wenn wir hier versammelt sind, im Gottesdienst, ist das Ganze auch biblisch, was wir hier machen mit dem Blick zurück? Ist das überhaupt richtig? Und vielleicht denkt mancher an einen Bibelvers, der im Philipperbrief steht, wo Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und was soll jetzt dieser ganze Rückblickerei? Was machst du für Zeichen, Ian? Das Problem, also der Stecker scheint fest zu sitzen. Ja, schwierig. Vielleicht können wir es auch tauschen oder so. Naja, ich red so lange mal weiter. Also ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, schreibt Paulus an die Philipper. Aber ich darf gleich beruhigen, ich habe Paulus jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Der beschäftigt sich an der Stelle eben mit dem. Und ja, was vor ihm liegt, ja, das Ziel. Und das wäre vielleicht ein anderes Predigtthema. Jetzt und die Zukunft haben ja auch einen Platz. Haben wir ja gerade bei der Autofahrt gesehen. Also das Jetzt und die Zukunft. Aber der Blick zurück eben auch. Und wir bekommen davon ein klares Ja im Wort Gottes. Ein klares Ja für den Rückblick. Schon allein deswegen, weil ein großer Teil der Bibel sich damit beschäftigt. Ein großer Teil der Bibel ist Geschichte. Das ist der Blick zurück. Und für manches erteilt sogar Gott selber den Auftrag zurückzublicken. Und jetzt versuche ich mal die erste Folie einzublenden. Klappt. Lest mal diesen Text. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Von Gott angeordneter Blick zurück. Wer kann mir sagen, worum es hier geht? Es ist natürlich sehr schwer. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wagt sich jemand raus mit einer Aussage, um was für einen Gedenktag, um was für ein Fest es sich hier drehen könnte? Valentin. Namentlich welches Fest? Du liegst richtig. Ganz genau. Und ursprünglich habe ich gedacht, ich gebe euch, das ist zu weit. Zurück. Oh, der Drücker funktioniert aber prima. Also eigentlich habe ich es animiert. Kommt gleich die Überschrift rein, Carsten. Ach, das ist schlecht. Dann funktionieren mit dem Programm diese Dinger nicht gescheit. Geh mal zurück. Okay, also steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 14. Warum zurückblicken? Es gibt noch andere von Gott ausdrücklich eingesetzte Feste neben dem Passa, die zum Ziel haben, zurückzuschauen. Aber heute möchte ich ein bisschen das Passafest mit euch anschauen. Der Valentin hat ja schon gesagt, es geht um den Auszug aus Ägypten. Israel befand sich in Ägypten über Jahrhunderte in der Sklaverei. Oder es hat sich zu einer Sklaverei entwickelt, sollte ich genau sagen. Und Gott wollte Israel da rausführen durch Mose, seinen Propheten. Und um den Pharao dazu zu bewegen, hat Gott die berühmten 10 Plagen über die Ägypter geschickt. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Und die letzte dieser Plagen war die schwerste, nämlich die Tötung der Erstgeburt von Mensch und Tier unter den Ägyptern. Und bevor diese passiert, setzt Gott eben dieses Passafest ein. Also, das Passafest wird eingesetzt und zwar mit einem sehr genauen Ablauf im zweiten Buch Mose 12, die Verse 1 bis 13, also direkt vor der Bibelstelle, die ich euch hier projiziert habe. Der Monat des Festes, so rum, soll ab da der erste Monat sein, also sozusagen der wichtigste Monat des Jahres, Nisan. Und am 14. Tag dieses Festes soll das Passafest gefeiert werden.
Und vielleicht wisst ihr die groben Abläufe. Es soll ein Lamm pro Haushalt geschlachtet und vollständig verzehrt werden. Das ist ganz wichtig. Dazu soll ungesäuertes Brot gegessen werden und bittere Kräuter. Durch das Blut der Lämmer, das Blut, das dann an die Türpfosten geschmiert wird, geht Gott an den Häusern der Israeliten in dieser Nacht vorbei und verschont die Erstgeburt der Israeliten, nicht aber die Erstgeburt der Ägypter. Es ist recht naheliegend, weshalb Gott dieses Fest einsetzt, aber später im Kapitel lesen wir auch noch eine ganz knappe Begründung, die ihr auch schon ein bisschen jetzt gesehen habt. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Sehr knapp, aber es lässt sich ziemlich sicher sagen, alle Israeliten sollen sich an dieses Ereignis erinnern. Es geht um die Erinnerung. Und zwar gerade für die, die gar nicht dabei waren, nämlich die Kinder und Kindeskinder. Das ist so der Zweck dieses Fests. Durch das Passa wird sichtbar, was Jesaja folgendermaßen ausdrückt: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. Was schwingt alles mit in dieser Erinnerung an dieses Passa, dieses Gedenkfest? Warum soll sich Israel erinnern? Ein paar weitere Punkte. Gott hat Israel vor allen Völkern auserwählt und zu seinem Volk gemacht. Das drückt Jesaja aus. Gott ist mächtig. Er kann Israel erlösen. Das drückt sich durch dieses Fest auch aus, durch die Erinnerung daran, was damals passiert ist. Und Gott ist auch treu. Er hat trotz dieser 400 Jahre Sklaverei oder trotz des Anscheins, dass er gar nicht da ist, für so viele Generationen sein Volk nicht vergessen. Ein einschneidendes, wichtiges Ereignis, eine Erinnerung, die festgelegt wird, ganz wichtig. Was heißt das für diejenigen als Einzelne, die sich erinnern sollen, also jetzt in erster Linie mal für die Israeliten? Auch wenn ich Not leide und die Aussichten düster scheinen, ist Gott da und das genügt. Und diese Auserwählung, die wird auch betont vor den Ägyptern. Gerade für das Volk Israel, das so häufig Not litt und auch jetzt leidet, eine ganz wichtige Wahrheit. Gott ist da, auch wenn es nicht so aussieht. Wenn es mir aber auch gut geht oder zu gut geht, Gott ist derjenige, der Israel errettet hat. Es ist nicht durch eigene Kraft oder Macht geschehen. Es gibt keinen Grund, sich darauf was einzubilden, wo ich stehe. Auch das ist sehr wichtig. Vor allem vielleicht bei mancher Phase in Israels Geschichte, wo es um die Könige geht, was wir im Buch der Könige, Chronik und so weiter nachlesen, sehen wir so eine Überheblichkeit, die kommt. Gott ist derjenige, der Israel errettet, nicht die eigene Kraft der Israeliten. Und zuletzt, wie ihr schon hier lesen könnt, dass Gott ist, ist wichtig, sich nicht anderen Göttern zuzuwenden, weil es eben nur den Gott Israels gibt. Es gibt nur den einen lebendigen Gott. Alles andere sind Götzen, die vergänglich sind und sowieso nichts tun können. Und wenn wir das so anschauen, warum die Erinnerung, so sehen wir ganz deutlich, was für eine heilsame Wirkung dieser Blick zurück hat. Es geht dabei gar nicht um irgendwie was Nostalgisches, Schwermütiges, wie toll das doch damals war und wäre es doch jetzt so schön. Nein, nein, es soll ganz im Gegenteil die Gegenwart beeinflussen und auch die Zukunft, wenn wir zurückblicken, wenn Israel zurückblickt. Denk daran, was war. Ich habe mich nicht verändert, könnte Gott sagen. Ich bin derselbe geblieben. Das ist Orientierung, das ist ein Kompass für Israel. Das ist der Sinn des Erinnerns. Und was für Israel gilt, das gilt durch Jesus auch seinen Nachfolgern. Egal, ob aus dem Volk Israel oder den Heiden, wie wir es sind, wer Jesu Nachfolger ist, kann das für sich in Anspruch nehmen. Das wird gerade, und deshalb habe ich auch das Passafest gewählt als Beispiel, es gibt ja noch andere Feste, die Gott befohlen hat, aber gerade durch das Passafest wird deutlich, weil Jesus beim Abendmahl vor seinem Tod am Kreuz dieses Passafest auf sich bezieht. Das sehen wir bei Paulus, wie er es wiedergibt. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist klar, welchen Sinn die Erinnerung an Jesus durch das Abendmahl hat. Wir erinnern im Abendmahl, wie Paulus es beschreibt im Korintherbrief, an den Tod Jesu. Und damit erinnern wir an den einzigen möglichen Weg zum Leben, den wir haben. Wir erinnern daran, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dass Jesus alles gegeben hat. Und der Bezug zum Passafest ist auch klar. Jesus wurde für uns zum Passalamm der Menschheit, damit sie nicht wegen ihrer Sünden dem ewigen Tod erleiden muss, sondern sozusagen als Zeichen an der Tür, das Blut, was die Israeliten hatten, das ist das Blut Jesu für seine Nachfolger. Die Strafe wird nicht ausgeführt. Gott verschont alle, die Jesus haben, die Jesus nachfolgen. Wer Jesus glaubt, der wird leben, der kann auch sein Blut für sich in Anspruch nehmen. Das ist ein Rückblick, der die Gegenwart und auch die Zukunft mitgestaltet. Hier sehen wir ganz klar, dass dieser Rückblick uns an die gute Nachricht, an das Evangelium erinnert. Und das hat Auswirkungen für uns in der Gegenwart und für die Zukunft. Es ist die Freiheit, die wir haben in Jesus. Wir müssen nicht für unsere Schuld aufkommen. Es hat Jesus getan. Jesus befreit uns und daran sollen wir erinnern, wie das geschah und warum das so ist, warum wir freie Menschen sind. Wir sehen hier die heilsame Erinnerung, die heilsame Wirkung davon. Und im Grunde zeige ich euch jetzt die gleiche Folie von vorhin nochmal und jetzt funktioniert sogar die Schritt, dass es schrittweise geschieht. Warum sollen Israel und wir uns erinnern? Wir sind auch auserwählt. Wir sind durch Jesus zu seinem Volk gemacht. Gott war mächtig, Gott ist mächtig, er kann Israel erlösen. In Jesus haben wir auch die Erlösung, egal wie unsere Umstände sind, das gilt auch für uns. Gott ist nach wie vor treu, trotz negativen Lebensumständen, trotz dem Anschein hat Gott uns nicht vergessen, auch wenn wir vielleicht momentan keine Freudensprünge machen können, wenn es unsere Lebenssituation gerade nicht erlaubt. Das gilt auch für uns. Und da ich sehr ausführlich gestern vorbereitet habe, nochmal die nächste Folie, wo sozusagen es um den Einzelnen geht. Alles, was ich für Israel notiert habe, was mit dem Passafest für den Einzelnen zusammenhängt, gilt gilt auch für mich in Jesus. Ja, nochmal die Aussichten, wenn sie düster erscheinen. Gott ist da, gilt auch für mich. Es kann uns auch passieren, dass es uns mal zu gut geht, dass wir meinen, dass vieles von uns abhängt, was toll läuft. Stimmt nicht. Es ist immer noch Gott, der auch uns errettet, der uns aus der Not rausführt. Und heute wie damals gibt es Götzen, gibt es Verführungen, die vielleicht nicht irgendwie aus Holz geschnitzt sind oder so, aber vielleicht irgendwo im Materiellen liegen oder in irgendeiner Sucht oder in anderem, vielleicht im Ich, in der Selbstsucht. Das sind Götter, denen wir uns auch nicht zuwenden sollen, genauso wenig wie Israel das tun sollte oder ja, genau. Alles gilt auch für mich als Einzelnen. Rückblick im großen Maßstab war das gerade. Von Gott für sein Volk verordnet, auch von Jesus verordnet sozusagen, auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen zu negativ klingt, von Jesus gewünscht, gewollt. Es ist wichtig, zurückzublicken und es ist dazu da, die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Diese Erinnerung ist einfach heilsam. Es geht aber auch ein paar Nummern kleiner auf unserer persönlichen Ebene. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meinem Leben ein paar ganz individuelle Gedenkfeste, die ich dadurch feiere, sage ich mal, dass ich mich an sie hin und wieder erinnere. Das sind meine persönlichen Erfahrungen, wo Gott sich gezeigt hat auf eindrucksvolle Weise. Und ich bereue es, dass ich erst seit recht kurzer Zeit diese Sachen aufschreibe. Sonst hätte ich vielleicht auch mehr im Kopf noch als diese ganz großen Highlights. Es gibt nämlich auch kleine Zeichen in unserem Alltag, wo Gott als unser Herr, als unser Vater sichtbar wird. Und da gibt es jetzt sicher ein paar, die was noch mehr erzählen können, wo Gott rettend einschreitet und ich ein Dankgebet Richtung Himmel schicke. Man muss natürlich dafür auch die Antennen haben, man muss aufmerksam sein, man muss auch mit Gott in Kontakt stehen, um das zu erfahren oder beziehungsweise um das wahrzunehmen. Ich bin vielleicht mal in einer Situation in meinem Alltag völlig überlastet und dann kommt ein Anruf, der sagt, ein Termin ist abgesagt oder dieses und jenes fällt aus. Ja, das ist ein Grund, Gott zu danken und zu sagen, du denkst an mich, du bist der Gott, der mich sieht. Ja, es geht natürlich auch anders. Ich habe Gott auch als denjenigen erlebt, der als mein Vater mal ein bisschen, ich nehme jetzt mal ein modernes Wort, wo ich ein bisschen Haue krieg, wo vielleicht bis du sich eine Arroganz, eine Einbildung in mir breit macht und Gott tritt aufs Bremspedal und sagt so nicht. Habe ich auch schon erlebt. Gott ist ein Gott, der mich so oder so sieht. So gibt es eben große und kleine Erlebnisse, die wir mit Gott haben und die zeigen, dass Gott meine Nöte im Griff hat, dass er ganz konkret schon heute unser Retter ist. Und wie ich schon gesagt habe, in der Bibel große Teile der Bibel handeln davon, was Gott getan hat. Seine Taten sind aufgeschrieben und wir können sie zu unserem Segen nachlesen. Das habe ich in diesem Jahr, das war übrigens ein Vorsatz, den ich eingehalten habe, kann ich ganz angeberisch sagen. Ich bin im Jahr 22 mit meinem Andachtskalender, dem Neukirchener Kalender, den ich sehr mag, mache ich auch ganz unverhohlen Werbung dafür, bin ich bis zum August gekommen, weil ich irgendwie halt, ja, ist weggeblieben mal mit meiner stillen Zeit. Dieses Jahr, weil ich einfach so viel profitiert habe davon, habe ich es durchgezogen. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Ich war manchmal ein paar Tage im Rückstand, habe das aber aufgeholt und es ist so zum Segen für mich geworden. Ich habe an schwierigen und an nicht so schwierigen Tagen so oft so passende Sachen gelesen, im Bibelwort, im Andachtswort, dass ich mir eine kleine Methode überlegt habe, die schnell geht. Ich habe an diesen Seiten immer ein Eselsohr in mein Andachtsbuch reingeknickt, wo Gott mich ganz besonders angesprochen hat. Und so kann ich, wenn ich jetzt zurückblätter, sehen, an welchen Terminen das war und was ich da erlebt habe. Neben dem, dass ich auch Dinge aufgeschrieben habe. Ich möchte euch dazu ermutigen, das auch zu tun, auf irgendeine Weise euch Erinnerungen zu schaffen. Und da wären wir jetzt auch schon bei euch. Habt ihr im vergangenen Jahr, wie Thomas das schon eingeleitet hat, Gott erlebt? Du bist ein Gott, der mich sieht. Habt ihr erlebt, wie die Jahreslosung wahr geworden ist? Wie euch Gott gesehen hat, eure Not gewendet hat oder einfach irgendwas getan hat, wo er sichtbar wurde für euch. Habt ihr Schweres erlebt, was auch noch sozusagen auf seine Auflösung wartet? Auch das gehört zu unserem Leben. Es gibt halt nun mal nicht nur Anliegen zum Danken. Wir haben auch in den Liedern, wenn ihr es gemerkt habt, ein bisschen zurückgeblickt und Gott gedankt. Es gibt auch Anliegen der Bitte, der Fürbitte. Und das Jahr 23 hat es ganz deutlich gemacht, dass manches an Schwerem auch noch ins neue Jahr uns weiter begleiten wird. Und ich habe jetzt zum Glück schon die ein oder andere Meldung gekriegt. Ich würde euch gern bitten, es mit uns zu teilen. Ich habe ja geschrieben in der WhatsApp-Nachricht, dass dieses Teilen an sich Teil unseres Gemeindelebens ist. Dass wir unsere Lasten gegenseitig tragen, geht nur dadurch, dass wir von unseren Lasten wissen. Unsere Freude teilen geht auch nur dadurch, dass wir voneinander das hören. Und ich bitte darum, dass die Übertragung abgebrochen wird an dieser Stelle. Und dass das Ganze nur in diesem Saal bleibt, auch ohne Aufnahme. Und würde euch bitten, wer was hat, dass er ins Mikrofon spricht, hier vorne oder von seinem Platz aus. Ich habe jetzt schon eine Meldung.